SRF 1.
Halb eins, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Zu dicht, zu nah aufeinander, volle Ausgangsmeilen. So verhalten wir uns, weil wir keine Erfahrungen mit Epidemien haben, sagt die Zürcher Kantonsärztin. Was das für die Strategie des Bundes bedeutet, fragen wir die kantonale Gesundheitsdirektorenkonferenz. Im Homeoffice drückt das alte Erziehungsmuster durch. Die Männer lassen sich bei der Arbeit nicht stören, die Frauen kümmern sich zusätzlich noch um die Kinder, zeigt eine aktuelle Studie. Bei der Corona-Pandemie sei Angst verbreitet worden, kritisiert der medizinische Koordinator für das österreichische Bundesland Kärnten, Medizinprofessor Rudolf Likar.
Und das hat sogar uns, die wir in Medizin tätig sind oder auch in der Pflege, uns Angst gemacht. Und ich habe fast selbst 2 bis 3 Wochen gebraucht, bis ich auf diese Angst-Schockstarre erwacht bin.
Und das sei nicht der einzige Fehler gewesen, sagt der Arzt. Was man in Zukunft besser machen müsse und wie die Gesundheitssysteme zu reformieren seien, verrät er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Im Studio heute Mittag ist Daniel Hofer. In Italien sind seit heute früh Restaurants, Kaffeebars und Läden wieder weitgehend offen. Die Nachrichten mit Christoph Studer.
Auch für das Verlassen ihrer Häuser und Wohnungen benötigen Italienerinnen und Italiener nun kein Deklarationsschreiben mehr. Nur noch, wenn sie in eine andere Region des Landes reisen. Die Zeitung La Repubblica titelte dementsprechend, Italien zünde seine Lichter wieder an nach 69 Tagen Stillstand. Erstmals hat auch der Petersdom im Vatikan seine Tore wieder geöffnet. Papst Franziskus leitete am frühen Morgen eine Messe mit gut 2 Dutzend Geistlichen, wie Nachrichtenagenturen melden. In Österreich kann ein Großteil der Kinder und Jugendlichen seit heute wieder zur Schule gehen. Für 700'000 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 14 Jahren endet damit der Corona-bedingte Fernunterricht. Die neuen Hygieneregeln des österreichischen Bildungsministeriums schreiben das Tragen einer Hygienemaske vor. Sie darf nur am Pult abgenommen werden. Zudem werden größere Klassen in 2 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe darf von Montag bis Mittwoch in die Schule, die zweite am Donnerstag und Freitag. In der Woche darauf werden die Tage getauscht. Hausaufgaben gibt es in Österreich weiterhin keine und auch der Turnunterricht entfällt vorläufig. Frankreich und Deutschland wollen gemeinsam Einfluss nehmen auf die geplanten Corona-Stützmaßnahmen der EU. Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel würden ihre Pläne am späten Nachmittag bekannt geben, teilte das Büro von Macron in Paris mit. Unter anderem werde sich die deutsch-französische Initiative auf die Bereiche Gesundheit, Wirtschaft und Umweltschutz beziehen, hieß es weiter. Die EU-Kommission will Ende Mai über den künftigen Budgetrahmen der EU informieren. Dabei geht es auch um einen Unterstützungsfonds wegen der Corona-Krise. Die Schweizerische Post hat im ersten Quartal weniger Gewinn gemacht als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Der Konzerngewinn sei um 46 Millionen Franken gesunken auf 84 Millionen. Dies teilt die Post mit. Gründe für den Rückgang des Gewinns seien die Corona-Krise und die allgemein tiefen Zinsen. Außerdem seien in diesem Quartal fast 6% weniger Briefe verschickt worden als vor einem Jahr. Zugenommen hat laut Post hingegen die Menge an verschickten Paketen, und zwar um 10%. Wegen der Corona-Massnahmen seien viele Güter im Internet bestellt und per Paket verschickt worden, so die Post weiter. In Libyen hat die Armee der international anerkannten Regierung nach tagelangem Beschuss einen Luftwaffenstützpunkt erobert. Dieser wurde bisher von Truppen unter der Führung von General Haftar gehalten. Ein Sprecher der libyschen Armee bezeichnete den Stützpunkt als militärisch besonders wichtig. Er liegt gut 100 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tripolis, nahe der Grenze zu Tunesien. Die international anerkannte Regierung wird militärisch von der Türkei unterstützt. In den letzten Wochen gab es verschiedene erfolgreiche Offensiven gegen die Truppen von General Haftar. Das Wetter im Flachland ist es heute und morgen meist sonnig. Entlang der Alpen und im Süden bilden sich jeweils Quellwolken und einzelne Schauer sind möglich. Die Temperatur bei 21 bis lokal 26 Grad.
Mit dem schönen Wetter am Wochenende und den Lockerungen im Gastgewerbe ist auch das öffentliche Leben zurückgekehrt. Vor allem in den Städten gingen die Distanzregeln vielerorts vergessen. Mit Auffahrt steht nun eine verkürzte und vor allem sommerlich warme Woche an. Die Polizei bereitet sich auf schwierige Tage vor. Ivan Santoro.
Bilder wie aus früheren Zeiten. Die Basler Ausgangsmeile in der Steinen Vorstadt wurde am Samstag zur eigentlichen Partymeile. Hunderte feierten ausgelassen den milden Frühlingsabend. Von Social Distancing keine Spur. Basels Sicherheitsdirektor Bajie Dürr ist enttäuscht über das Verhalten der Partygänger und appelliert an die Eigenverantwortung der Leute. Sollte dies nichts nützen, dann drohe auch wieder ein Schritt zurück.
Wir werden uns jetzt auch für einen Brennpunkt vorbehalten für weitere schöne Sommertage, Sommeröben, ob wir mit temporären Absperrungen zum Teil mien und können arbeiten. Das werden wir jetzt ausarbeiten in den nächsten Tagen.
Auch in der Stadt Zürich hat die Disziplin nachgelassen. Allein am Wochenende registrierte die Stadtpolizei Zürich 50 Einsätze, weil das Versammlungsverbot von 5 Personen oder die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden, wie Polizeisprecherin Judith Hödl sagt.
Es ist natürlich ganz klar feststellbar, dass wieder viel, viel mehr Leute unterwegs sind, weil natürlich auch die Läden wieder offen haben, die Restaurants haben bis Mitternacht offen. Und da stellen wir natürlich schon fest, dass es dann dort viele Leute unterwegs haben und da können die Abstände zum Teil oder wurden nicht immer eingehalten. Das haben wir festgestellt.
Die Zürcher Kantonsärztin Christiane Meyer beobachtet die nachlassende Disziplin der Leute ebenfalls mit Besorgnis.
Wir haben Massenanfall von sehr schweren Fällen können verhindern. Und deshalb vielleicht fehlt uns ein bisschen die Erfahrung von den schweren Auswirkungen von dem Virus. Und ich glaube, man nimmt es ein bisschen auf die leichte Schulter im Moment.
Dieser Meinung ist auch die Mehrheit der rund 3000 SBB-Zugbegleiter. Geschätzt nicht mal 10% aller Fahrgäste tragen eine Schutzmaske. Und das unabhängig davon, ob die Züge halb leer sind oder doch bereits wieder gut gefüllt, wie die S-Bahnen, Trams und Busse. Die Zugbegleiter fordern deshalb ein Maskenobligatorium im ÖV. Jörg Horni, Sekretär der Bahngewerkschaft SEV.
Daher wollen wir diese Frage auch zuerst mit den SBB besprechen, wie dann das weitere Vorgehen dazu aussieht. Das wird sich dann aus diesen Gesprächen zeigen. Aktuell sehen wir nicht vor, dass wir als SEV an die Politik gelangen.
Auch bei der SBB ist man nicht wirklich zufrieden mit der Maskendisziplin bei den Kunden. Aber man halte sich nach wie vor an die Vorgaben des Bundes, wonach das Maskentragen eine Empfehlung bleibe. Allerdings werde man mit einer neuen Kampagne die Fahrgäste zusätzlich mobilisieren, sagt SBB-Sprecher Reto Scherli.
Es gibt weitere Phasen dieser Kampagne. Da ist man im Moment dran, diese weiter zu bearbeiten. Wir werden es noch stärker betonen und hoffen sehr, dass das wirklich ernst genommen wird von allen. Weil wenn sich alle daran halten, dann ist sicher Reisen im ÖV kein Problem.
Und wenn es nicht klappt? Von sich aus könne man kein Maskenobligatorium verhängen, heißt es bei der SBB. Das müsste von oberster Stelle kommen, vom Bundesrat.
Der Beitrag von Ivan Santoro war das. Der Basler CVP-Regierungsrat Lukas Engelberger ist Vizepräsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob er das auch so sehe, dass dieses Abstandhalten in der Öffentlichkeit immer schwerer falle.
Das ist auch mein Eindruck, das Abstandhalten fällt uns schwer, aber Normalität wäre fehl am Platz. Wir müssen immer noch mit der Pandemie rechnen und deshalb Disziplin halten, insbesondere auch beim Thema Abstand. Ich teile die Einschätzung, dass das am Wochenende nicht gut geklappt hat.
Laut den Maßnahmen des Bundesrates sind Treffen von mehr als 5 Personen in der Öffentlichkeit weiterhin verboten. Was macht die GDK jetzt? Empfiehlt sie den Kantonen, mehr Bußen zu verteilen?
Die Kantone haben die Politik des Bundesrates mitgetragen, haben sie umgesetzt, auch im Alltag. Das ist ja bei derartigen Maßnahmen der schwierigste Teil und werden weiterhin bemüht bleiben, das gut zu machen.
Heißt das, sie machen mehr Druck jetzt auf die Kantone angesichts der Bilder, die man gesehen hat?
Nein, das ist nicht unsere Rolle und das braucht es auch nicht. Die Kantone sind jeweils sehr wohl selber in der Lage, diese Beurteilung vorzunehmen. Die Situation ist ja auch nicht überall gleich. Und diese Beurteilung muss vor Ort gemacht werden und wird vermutlich an einigen Orten schon noch eine Nachbearbeitung und ein Nachjustieren geben müssen, auch seitens der Behörden.
Sie sind zuständig für die Situation in Basel. Was machen Sie als zuständiger Regierungsrat?
Wir sind auch aufgerufen, jetzt zu lernen aus dem Wochenende. Wir haben sehen müssen, dass in der Partymeile das Abstandhalten nicht durchgängig funktioniert. Und wir sind jetzt mit Hochdruck daran, zusammen auch mit den Beteiligten nach noch besseren Lösungen zu suchen, damit das dann besser eingehalten wird.
Und Lösungen heißt?
Lösungen können insbesondere auch verbesserte bauliche Maßnahmen sein. Da musste natürlich improvisiert werden mit diesen Plexiglaswändchen und Abstandsvorrichtungen. Das lässt sich bestimmt noch verbessern. Aber auch die Sensibilität und die Disziplin muss verbessert werden. Allenfalls müssen auch Sanktionen ausgesprochen werden.
Und das heißt Bußen?
Das kann von Bußen bis zu Schließungen gehen.
Vielen Menschen gehen die Lockerungsmaßnahmen zu schnell. Ebenso würden viele ein Maskenobligatorium im öffentlichen Verkehr befürworten. Das sagen auch die Angestellten im ÖV, die Leute an der Front. Was sagen Sie dazu?
Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind im Alltag, dass wir Abstand halten und nicht Risiken für die Allgemeinheit und die Mitmenschen eingehen. Masken in engen Verhältnissen können dazu gehören. Und ich habe Verständnis, dass der ÖV jetzt mit stärkerer Beanspruchung natürlich ein Ort sein wird, wo man sich das überlegen muss. Es gibt die Empfehlung, im ÖV Maske zu tragen. Mir scheint, dass ein vernünftiger Weg ist und derzeit ein Maskenobligatorium zu weit ginge.
Auch wenn die Angestellten das quasi ultimativ fordern?
Das habe ich jetzt so im Detail noch nicht gesehen, auch mit welcher Begründung oder in welchen Situationen das gefordert wird. Aber auch das ist selbstverständlich als Thema in einem Dialog mit den Betroffenen weiterzuentwickeln. Und es wäre nicht klug, jetzt zu Beginn dieser Transitionsphase schon Lösungen auszuschließen.
Jetzt hat die Schweiz rund 2 Monate lang vieles dicht gemacht. Viele Leute haben sich jetzt nicht mehr an die Verordnungen. Verpuffen die Maßnahmen des Bundes nicht angesichts der Entwicklung?
Die Zahlen, die wir sehen über die Neuansteckungen, belegen das jedenfalls nicht. Wir haben dort eine entspannte Situation. Es ist richtig, wieder verstärkt ins Leben zurückzufinden, die Geschäfte auch wieder zu öffnen, auch wieder wirtschaftliches Leben stärker zu ermöglichen. Aber es muss zwingend begleitet sein von Vorsichtsmaßnahmen. Ansonsten droht uns eben diese zweite Welle. Dann wären wir dann schnell wieder in einer schwierigeren Situation.
Sagt Lukas Engelberger, zurzeit noch Vizepräsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone. Er übernimmt das Präsidium auf Anfang Juni. Und so geht's weiter bei uns. Emmanuel Macron laufen die Leute davon. Der französische Präsident verliert deswegen die Mehrheit im Parlament. Um Terroranschläge am Flughafen Genf zu verhindern, so begründeten die Behörden den Badge-Entzug von verdächtigen Angestellten der Gepäckabfertigung. War dieser Entzug rechtlich korrekt? Und 2 Bündner Jäger, 2 Meinungen zum neuen eidgenössischen Jagdgesetz, bei dem vor allem der erleichterte Abschuss des Wolfes zu reden gibt.
Er hat das Recht zu jagen, wir haben das Recht, in einem gewissen Rahmen zu jagen.
Der Wolf ist natürlich im Ökosystem für ein ökologisches Gleichgewicht eine ganz zentrale Figur.
Erst aber das hier. Die Corona-Pandemie prägt weiterhin unseren Alltag. Noch immer arbeiten viele Menschen daheim. Läden und Restaurants öffnen mit Einschränkungen. Eine Forschergruppe an der Freien Universität Brüssel hat vor einem Monat eine Untersuchung gestartet, wie wir in diesen seltsamen Zeiten unseren Alltag bewältigen. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Sie zeigen, trotz außerordentlichen Zeiten klammern wir uns an alte Gewohnheiten. Charles Lieber.
Auch Ignaz Glorieux, Soziologieprofessor an der flämischsprachigen Universität Brüssel, sitzt nun fast 10 Wochen daheim.
I'm getting used to it more than in the beginning.
Er gewöhne sich langsam an diesen neuen Alltag, den er lange nicht akzeptieren wollte. Diese Woche wird er das erste Mal wieder ins Büro gehen. Seltsames Gefühl, meint Ignaz Glorieux.
It will be odd to go back to the office.
Seit Jahrzehnten erforschen Glorieux und sein Team Zeitstrukturen von Angestellten, Pflegerinnen oder entlassenen Industriearbeitern. Die Folgen eines staatlich verordneten Hausarrestes zu erfassen über Wochen ist einmalig. Hunderte Menschen in Europa füllten mit einer App auf ihrem Mobiltelefon ein Tagebuch aus, erfassten, wann sie aufstanden, wie sie arbeiteten und mit Arbeitskolleginnen kommunizierten. Über 3000 Lockdown-Protokolle liegen schon vor. Exakt erfasst wurde, wie alleinstehende Mütter die Zerreißprobe meistern, den Haushalt schmeißen, die Kinder unterrichten und arbeiten, alles gleichzeitig. Und wie Männer mit Vollzeitpensum daheim sich weiterhin wenig um die Kinderbetreuung kümmern. Das sind erste Erkenntnisse aus dieser Zeitnutzungsstudie, dass viele Menschen sich an Gewohnheiten klammern, gute oder schlechte. Die Mehrheit beginnt um 9 zu arbeiten, macht um 12 Mittagspause und beendet den Arbeitstag gegen 5. Erstaunlich, so Ignaz Glorieux. Ich hätte erwartet, dass Menschen ihren Tag flexibler gestalten, früher mit der Arbeit beginnen, um am Nachmittag frei zu sein. Nichts dergleichen, viele arbeiten wie zu üblichen Bürozeiten. Und alle arbeiten weniger, als sie meinen. Durchschnittlich leisten Männer und Frauen etwa 10 Stunden weniger bezahlte Arbeit pro Woche. Da zeigt sich der Unterschied zwischen Ergebnissen aus unverbindlichen Umfragen und minutengenauen Tagesablaufprotokollen. In Umfragen geben Befragte an, mehr zu arbeiten. Die Protokolle im Auftrag der Forschung zeigen ein anderes Bild. Die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Kindern geben an, in den letzten Wochen deutlich weniger gearbeitet zu haben. Der Rückgang der Arbeitszeit bei alleinstehenden Frauen mit Kindern ist besonders signifikant. Bei Männern beeinträchtigt die Anwesenheit von Kindern im Homeoffice kaum deren gewöhnliche Arbeitszeit außer Haus. Glorieux überrascht das nicht. Wenn sich die Aufgabenteilung angleicht, dann nur, weil Frauen weniger Zeit aufbringen für Haushaltsarbeit, nicht weil Männer mehr mithelfen. Die Zeitnutzungsstudie wollen die Forscherinnen und Forscher der Universität Brüssel noch einige Wochen weiterführen, um die Auswirkungen der Lockerungsmaßnahmen erfassen zu können. Es wird interessant sein zu beobachten, wie alle diese Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unseren Alltag weiter prägen. In ein paar Wochen wissen wir mehr darüber, wie rasch neue Routinen alltäglich werden oder umgekehrt, wie rasch uns der Alltag von vor der Krise wieder einholt.
Bisher hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Parlament mit einer absoluten Mehrheit seiner Partei La République en Marche fest im Griff. Doch nun laufen Macron die Abgeordneten davon. Für diese Woche hat eine ganze Gruppe den Absprung angekündigt. Sie gründet eine neue Fraktion. Dies wird Macrons Partei die absolute Mehrheit kosten und verändert die politische Balance im Parlament. Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
Umwelt, Demokratie, Solidarität, so nennt sich die neue Fraktion. Der Name ist Programm, denn die Abtrünnigen vermissen bei La République en Marche genau diese Elemente. Die Umweltpolitik habe zu wenig Gewicht, die Fraktionsführung sei zu wenig demokratisch, das Programm der Regierung zu wirtschaftslastig auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit. La République en Marche habe seit den Wahlen vor 3 Jahren den Kurs geändert und sich nur nach rechts geöffnet. Dies sagt Aurélien Taché, einer der prominenten Köpfe im linken Spektrum von En Marche. Besser gesagt, bisher bei En Marche, denn am Wochenende hat der Präsident Macrons Partei verlassen, bleibt aber im Parlament. Für Aurélien Taché ist es bereits der zweite Parteiaustritt. Den Sozialisten kehrte den Rücken, weil sie sich zu wenig für andere Ideen geöffnet hätten, sagt er. Er schloss sich Emmanuel Macron an, der eine Politik jenseits des klassischen Links-Rechts-Schemas versprach. Aurélien Taché wurde so zu einem der Gründer von La République en Marche. Nun verlässt er diese Partei wieder aus genau den gleichen Gründen. Die Partei betreibe eine zu harte Sicherheits- und Migrationspolitik, sagte er. Vor allem schmettere die En Marche-Fraktion im Parlament alle Vorschläge aus anderen Parteien ab. Sie sei zu wenig offen für andere Ideen. Bei den Parlamentswahlen vor 3 Jahren gewann La République en Marche in der Nationalversammlung mit 314 Sitzen eine satte absolute Mehrheit. Inzwischen ist diese Mehrheit durch Ausschluss oder Austritt auf 295 geschrumpft, noch 6 Stimmen über dem absoluten Mehr. Wenn diese Woche noch weitere Marcheure abspringen und eine neue Fraktion bilden, wie angekündigt, dann ist die absolute Mehrheit von Macrons Partei dahin. Der Präsident wird künftig im Parlament mehr auf Zentrums- und Mitte-Rechtsparteien Rücksicht nehmen müssen. Diese haben ihn schon bisher unterstützt, aber notfalls konnte La République en Marche den präsidialen Willen auch im Alleingang durchsetzen. Nun gewinnen diese Partner Gewicht und werden mehr Einfluss nehmen wollen. Dies wird Präsident Macron das Regieren schwieriger machen, vor allem wenn er seine eigene Wirtschafts- und Sozialpolitik wieder neu nach links justieren will. Den Schwenker nach rechts haben diese Partner gerne mitvollzogen, er war ganz in ihrem Sinn. Wenn der Präsident im linken Spektrum Konzessionen machen will, damit er diese Wählerschaft nicht ganz verliert, dann dürfte Mitte rechts häufiger blockieren. Und Frankreich wäre wieder nahe beim klassischen Links-Rechts-Schema, das Emmanuel Macron überwinden wollte.
Daniel Voll, Rendezvous 12.51 Uhr. Der Terroranschlag auf das Pariser Konzertlokal Bataclan im November 2015 hatte Auswirkungen bis in die Schweiz. So haben die Behörden am Flughafen Genf über 30 Angestellten der Gepäckabfertigung die Zutrittsberechtigung entzogen. Bei den Betroffenen handelt es sich vor allem um französische Staatsangehörige, mehrere davon muslimischen Glaubens. Die Behörden sagten damals, es lägen Verdachtsmomente gegen diese Personen vor. Ob die Badge-Entzüge aber rechtmäßig waren, darüber wird bis heute vor den Gerichten gestritten. Und das außergewöhnlich lange und heftig. Westschweiz-Korrespondent Andrea Stühli.
Über 4 Jahre sind vergangen, seit die Gepäckträger des Flughafens Genf ihren Badge verloren haben. Einer davon ist dieser Mann. Er wohnt im französischen Grenzgebiet, trägt aber auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Seinen Namen will er lieber nicht im Radio hören, wegen des laufenden Verfahrens. Als er mit seinem Badge im Dezember 2015 den Flughafen betreten wollte, hieß es plötzlich: Zutritt verweigert. Der ehemalige Gepäckträger erinnert sich gut. Plötzlich sei er als Terrorist eingeschätzt worden, sagt er.
On est tous passés d'un statut d'employé, on va dire à un statut terroriste, vu qu'on était en période où il y avait eu les attentats de Paris peu de temps avant.
Für den Mann hieß das Job weg und das von einem Tag auf den anderen nach mehreren Jahren Arbeit am Flughafen. Die Sicherheitsabteilung des Flughafens habe die Betroffenen dann informiert, dass es aus Frankreich belastende Informationen über sie gebe. Bei den französischen Behörden hat er nach eigenen Angaben nachgefragt und die Antwort erhalten, es gebe keine Fische über ihn, er sei nicht auf dem Radar der Geheimdienste. Ein Drittel der über 30 betroffenen Gepäckträger legte Rekurs ein gegen den Entscheid und seither sind diese Fälle zum Ping-Pong für die Gerichte geworden. Schon zweimal urteilte das Bundesverwaltungsgericht, zweimal das Bundesgericht. Und noch immer ist unklar, ob der Flughafen rechtmäßig entschieden hat oder nicht. Für den Genfer Anwalt Pierre Bayene, der den ehemaligen Flughafenangestellten vertritt, gibt die Schweizer Justiz damit ein schlechtes Bild ab.
Man
nimmt ihnen den Job und das Einkommen ohne Vorwarnung von einem Tag auf den anderen weg. Danach kämpfen sie während Jahren vor den Gerichten, erhalten aber keinen Entscheid in der Sache. Aus Sicht der Beschwerdeführer ist das ein Skandal.
Donc, du point de vue des justiciables, c'est vraiment un scandale.
Aber was war passiert? In einem ersten Urteil befand das Bundesverwaltungsgericht, dass der Ausweisentzug nicht vom Flughafen hätte vorgenommen werden dürfen. Das sah das Bundesgericht anders. Der Flughafen Genf habe die Kompetenz gehabt, entschied es und gab den Fall ans Bundesverwaltungsgericht zurück. Doch anstatt die Beschwerde inhaltlich zu behandeln, schrieb das Bundesverwaltungsgericht sie ab. Es liege kein aktuelles Interesse der Beschwerdeführer mehr vor, entschied es. Wenn diese ihre Zutrittskarten zurückerhalten würden, hieße das nicht automatisch, dass sie auch wieder eine Anstellung am Flughafen finden würden. So erklärte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden für gegenstandslos. Damit verärgerte es das Bundesgericht. Man könne nur darüber staunen, dass das Bundesverwaltungsgericht die Fälle abgeschrieben habe, hieß es im Urteil des Bundesgerichtes von Mitte April. Eine Kritik, die selten in dieser Schärfe geäußert wird. Und diese Kritik erfolgte auch bei der Kostenverteilung, sagt Felix Ullmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich.
Normalerweise in einem Verfahren trägt die unterlegene Seite die Verfahrenskosten, die hier erstinstanzlich zuständig gewesen ist. Das heißt, der Flughafen Genf Interessanterweise wurden die Gebühren vor Bundesgericht, dem Bundesverwaltungsgericht auferlegt. Das habe ich, also in meiner Erinnerung habe ich das noch nicht gesehen und das ist auch ein ganz deutliches Zeichen der Unzufriedenheit seitens des Bundesgerichts.
Nun ist der Ball wieder beim Bundesverwaltungsgericht, zum dritten Mal. Weiter warten auf einen Entscheid muss der frühere Gepäckträger des Flughafens Genf, der erst 3 Jahre nach der abrupten Entlassung wieder eine Festanstellung fand. Er sagt: Ich erwarte, dass hier endlich Recht gesprochen wird. Entweder durfte der Flughafen das tun, dann haben wir verloren, oder er hatte die Kompetenzen nicht, dann verlangen wir eine Entschädigung. Trotzdem Ping-Pong zwischen den Gerichten, er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass bald ein Urteil gesprochen wird. An den Flughafen kehrt er aber nur noch für die Ferien zurück, dort arbeiten will er nicht mehr.
Vor eins noch ein Abstechen in die Schweizer Tierwelt. Seit 8 Jahren leben wieder Wölfe in der Schweiz. 2012 gab es genau ein Rudel, heute sind es deren 8 in den Kantonen Graubünden, Tessin, Wallis und Waadt. Mit dem neuen eidgenössischen Jagdgesetz, über das im September abgestimmt wird, können Wölfe schneller abgeschossen werden. Die Vorlage ist umstritten, auch unter Jägern im Jagdkanton Graubünden. Stefanie Hablützel hat mit 2 von ihnen gesprochen.
Seit 44 Jahren geht er auf die Jagd. 2 Gämsen, 2 Hirsche hat er letztes Jahr geschossen. Hans Schmid, gebürtiger Aroser, Abteilungsleiter beim Zoo Zürich, ist ein typischer Bündner Jäger mit Geweih an der Wand und Tiefkühltruhe im Keller.
Ich bin ein Jäger, der gerne Beute macht. Ich bin aber auch ein Jäger, der Zusammenhänge versteht über die Ökologie. Und der Wolf ist natürlich im Ökosystem für ein ökologisches Gleichgewicht eine ganz zentrale Figur. Nur zum Beispiel, der Wolf wird dort heimisch, wo es zu viele Hirsche hat im Moment.
Der Wolf jagt besonders gerne dort, wo viele Hirsche und Rehe leben. Das belegte kürzlich eine Studie der Universität Bern. Das ist in Graubünden der Fall. Die Wildbestände sind so üppig, dass sie mancherorts den Baumnachwuchs verbeißen und so den Schutzwald gefährden. Für ein intaktes Ökosystem braucht es in der Schweiz mehr Wölfe, findet Hans Schmid. Der Jäger und Biologe engagiert sich deshalb im Komitee Jäger für den Artenschutz gegen das neue Jagdgesetz.
Der Hauptgrund ist der Artikel 7a, wo der Schutz vom Wolf so weit lockert, wo aus meiner Sicht das Augenmass, aus Sicht Artenschutz verloren gegangen ist.
Der Artikel sei extrem, weil damit Wölfe nicht nur dann geschossen werden können, wenn sie bereits Nutztiere gerissen haben. Wölfe können neu quasi präventiv zur Verhütung von Schaden reguliert werden oder wenn sie Menschen konkret gefährden. Hier habe sich die Bauernlobby im Parlament durchgesetzt, ist Schmid überzeugt, mit dem Ziel, die Wolfspopulation in der Schweiz so klein wie möglich zu halten. Eine ganz andere Perspektive auf das neue Jagdgesetz hat Robert Brunold, Präsident des Bündner Patentjägerverbands. Seit 30 Jahren geht er auf die Jagd. Der Treuhänder schoss letztes Jahr eine Gämse. Für Brunold ist das neue Jagdgesetz ein guter Kompromiss.
Es ist kein grosser Wurf, aber sicher mal eine notwendige Anpassung. Also ich denke, auch für den Tierschutz sind da Anpassungen drin, wenn man ehrlich ist.
Verbesserungen zum Beispiel bei den Wildenten. 12 Arten seien neu geschützt, nur noch 3 jagdbar. Wobei ein Blick in die Jagdstatistik zeigt, dass diese 3 Arten bereits heute den größten Teil der Abschüsse ausmachen. Das neue Jagdgesetz schreibt weiter vor, dass Wildtierkorridore in der Raumplanung berücksichtigt werden müssen. Es gibt vom Bund mehr Geld für Schutzgebiete und Reservate. Beim Wolf sieht der Präsident des Bündner Patentjägerverbands das Problem nicht. Mit dem neuen Gesetz unterstütze der Bund die Kantone finanziell besser im Umgang mit den Grossraubtieren. Der Wolf sei weiterhin geschützt. Auch künftig würden die Tiere mit Augenmaß geschossen. Die Population könne wachsen, ist Brunold überzeugt.
Er hat das Recht zu jagen, wir haben das Recht, in einem gewissen Rahmen zu jagen. Er hat wahrscheinlich das grössere Recht, ist ein Wildtier, er darf das ganze Jahr jagen. Wir haben uns die gesetzlichen Vorgaben zu halten. Wie gesagt, ist ein Tier. Wir setzen uns ja immer auch für Biodiversität und alles ein. Und da gehört halt auch der Wolf oder der Luchs dazu.
sagt der Präsident des Bündner Patentjägerverbands, der hier dem Wolf mehr Rechte einräumt als das eidgenössische Parlament. Dieses entschied mit dem neuen Jagdgesetz, dass Wölfe auch geschossen werden können, wenn sie den Jägern zu viel Wild wegfressen.
Stefanie Hablützel, gleich eins und gleich im ersten und vierten. Wir müssen unser Gesundheitssystem ändern, sagt der österreichische Intensivmediziner Rudolf Licker. Er ist der medizinische Koordinator von Kärnten. 55 Maßnahmen schlägt er vor und kritisiert die Angstmache der vergangenen Wochen. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Schuder.
Italien hat wieder gestartet, so titeln italienische Zeitungen zu den neuen Lockerungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Seit heute sind Restaurants, Kaffeebars und die meisten Läden wieder geöffnet, nach 69 Tagen Stillstand. Eine Woche nach der Schweiz hat Österreich die meisten obligatorischen Schulen wieder geöffnet. Auf dem Weg durchs Schulhaus müssen die Kinder Masken tragen, am Pult dürfen sie sie ausziehen. Größere Gruppen werden zudem in Halbklassen aufgeteilt. Mehr Pakete, weniger Briefe, tiefere Zinsen. Die Post hat im ersten Quartal weniger Gewinn gemacht als im ersten Quartal 2019. Über alles gerechnet sank der Quartalsgewinn um 46 Millionen Franken auf 84 Millionen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.